Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Muss denn wirklich noch mehr gestreikt werden?
Die Frage, ob wir noch mehr streiken müssen und noch länger streiken müssen, richten Sie bitte an den Bahnvorstand. Denn der mit seinen Angeboten, die angeblich sich ständig verbessern, aber beinhaltend immer wieder entweder fallen oder eben die Ausgrenzung dessen, was wir grundgesetzlich verbrieft haben.
Klaus Wieselski von der GDL. Es ist und bleibt komplett verfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen der Lokführergewerkschaft und der Bahn. Wie die GDL ihren neuen Megastreik von Mittwoch bis kommenden Montag begründet, das ist gleich eines unserer Themen im Update-Podcast vom 22. Januar. Und wir sprechen darüber, wie realistisch das ist, was einige Politiker jetzt fordern, nämlich ein Verbot der jungen Alternative der Jugendorganisation der AfD. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat sich erneut entschlossen, das Angebot der Deutschen Bahn abzulehnen und in den Streik einzutreten.
Klaus Wieselski, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, erkündigt hier den nächsten Bahnstreik an. Mittwochmorgen soll es schon losgehen und erst am Montagabend enden. Katrin Sielker aus den Nova-Nachrichten, warum jetzt wieder ein Streik und dann auch noch der längste der letzten 15 Jahre?
Ja, seine Gewerkschaft GDL, die streitet mit der Deutschen Bahn auf Arbeitgeberseite um mehr Geld und um bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt hatte die Bahnseite ein inzwischen drittes Angebot vorgelegt, in dem sie auf einige GDL-Forderungen gar nicht eingeht und auf andere so ein bisschen. Und in den letzten Tagen hat die GDL dann das Angebot geprüft. Heute Mittag hat Wieselski es aber als Trickserei beschrieben und als Täuschung bezeichnet.
Warum ist das aus seiner Sicht so, Trickserei, Täuschung? Also ich meine, da sollte doch eigentlich nachgebessert worden sein.
Dass es besser geworden wäre, sieht die GDL nicht so. Zum Beispiel ist ein wesentlicher Streitpunkt die Wochenarbeitszeit für LokführerInnen, ZugbegleiterInnen und auch andere Beschäftigte, vor allem in der Infrastruktur. Die GDL, die fordert, von 38 auf 35 Wochenstunden runterzugehen, bei vollem Lohnausgleich. Sie argumentiert, dass diese Bahnjobs im Schichtbetrieb halt so attraktiver würden, dass die Stundenreduzierung ein ganz gutes Mittel wäre, um aktuelles Personal zu entlasten, aber auch um Neues anzuwerben, das seit Jahren eben fehlt.
Aber ist die Bahn darauf nicht inzwischen eingegangen?
Ja, aber an sehr spezielle Bedingungen geknüpft. Also ZugbegleiterInnen und LokführerInnen könnten freiwillig und auch nur um maximal eine Stunde verkürzen, also von 38 auf 37 Arbeitsstunden pro Woche. Aber sie bekämen dann weniger Lohn als diejenigen, die weiter 38 Stunden arbeiten. Und die Verkürzung ginge bahnseits auch nur, wenn es die aktuelle Personalstruktur zulasse. Das heißt, die Bahn könnte die Arbeitsverkürzung immer ablehnen und das mit zu wenig Personal begründen. Und deshalb hat Wieselski unter anderem von Täuschung gesprochen, denn der Personalmangel existiert ja bei der Deutschen Bahn und damit sei dann die Arbeitszeitverkürzung eben immer ablehnbar.
Umgekehrt kritisiert die Bahn die Gewerkschaft, die GDL, als absolut unverantwortlich und spricht von einer maßlosen Verschärfung des Konflikts. Warum?
Ja, zum einen, weil der Streik ab übermorgen für viele Fahrgäste konkret bedeutet, dass sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ihre Züge fahren. Im Fernverkehr soll nur noch jeder fünfte Zug fahren, im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen gibt es auch viele Einschränkungen. Und zum anderen kritisiert die Bahn, dass die Gewerkschaft zu viele Bedingungen habe, ohne die sie gar nicht mehr an den Verhandlungstisch zurückkommt. Zum Beispiel will die Lokführergewerkschaft eben nur weiter verhandeln, wenn sie auch Tarifverträge für Berufsgruppen aus der Infrastruktur aushandeln kann, zum Beispiel für FahrdienstleiterInnen. Und da sagt der Verhandlungsführer Martin Seiler, dass die GDL damit auch nur PR betreiben will, also sprich neue Mitglieder einwerben. Und das Wort antwortet Wieselski dazu.
Die Frage, ob das, was wir hier tun, ein PR-Gag ist, würde ich klar und deutlich mit Nein beantworten. Wir sind im Arbeitskampf, weil wir die Arbeitgeber in diesem Land dazu bringen wollen, die 35-Stunden-Woche mit uns zu vereinbaren.
Ja, die 35-Stunden-Woche für Bahnbeschäftigte im Schichtdienst ist bei anderen Bahnbetrieben wie Abellio auch schon durchgesetzt. Deswegen sagt Wieselski auch, dass die DB auch darauf eingehen müsse. Unterm Strich scheinen die Fronten gerade ziemlich verhärtet, also ich würde sagen verhärteter denn je. Mhm. Und auch der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich schon dazu geäußert. Der hat das kommentiert. Zum angekündigten Streik hat er im ZDF gesagt, er habe für die aktuelle Form der Auseinandersetzung null Verständnis mehr. Er fordert eben beide Seiten dazu auf, wieder miteinander zu verhandeln.
Ab Mittwoch will die GDL wieder streiken, diesmal so lang wie noch nie, 6 Tage hintereinander am Stück. Das heißt, bis Montag fahren nur wenige Züge im Fernverkehr und auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr kann es eben dann Zugausfälle und Verspätungen geben. Katrin Silker aus unseren Nova-Nachrichten hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
AfD verbieten, ist das sinnvoll oder nicht? Seit der Korrektivrecherche über ein Treffen mit Rechtsextremisten und AfD-Mitgliedern wird über diese Frage ja wieder intensiv diskutiert. Fest steht, so ein Verbotsverfahren wäre aufwendig und würde lange dauern. Wie sieht es denn aus bei der Jugendorganisation, der Jungen Alternative? Die ist keine offizielle Partei, sondern ein Verein. Und für die können Verbote anders und auch schneller umgesetzt werden. Innenministerin Nancy Faeser schließt ein Verbot im Interview mit dem SWR zumindest nicht ganz aus.
Sie wissen, dass wir über Vereinsverbote nie öffentlich reden. Wir machen sie, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und das habe ich, glaube ich, auch bisher bewiesen, dass ich an vielen Stellen auch schon Vereine verboten habe, gerade jüngst. Auch beim islamistischen Bereich, aber auch im Rechtsextremismus. Und ich glaube, das ist immer wichtig und richtig, das dann auch am Ende zu tun und nicht vorher drüber zu reden.
Einschätzungen zum Thema jetzt von Jan Riebe, Bildungsreferent bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er beobachtet die Entwicklung bei der sogenannten Neuen Rechten. Hallo, Herr Riebe.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Riebe, wie würden Sie die Mitglieder der Jungen Alternative beschreiben?
Die Junge Alternative ist so als Jugendorganisation oder Parteinachwuchs der AfD vorwiegend wie die Partei auch selber sehr männlich geprägt, viele Burschenschaftler und mit einem völkisch-nationalistischen Selbstverständnis. Also sie möchten ein Deutschland, was möglichst, wie sie es formulieren, homogen deutsch ist und ethnisch homogen deutsch ist. Und vor kurzem gab es durch SZ-Recherchen ein Video zutage gekommen, wo man unter anderem JA-Mitglieder in der Disco krölen sah, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Ich würde sagen, das ist gar nicht so atypisch für die Junge Alternative. Normal machen sie es vielleicht lieber in der Burschenschaft, sowas zu krölen, als in der öffentlichen Disco. Aber so kann man sie ungefähr einschätzen.
Und mit Nuripur, der Chef der Grünen, gibt ja noch die Einschätzung ab. Also seiner Meinung nach spielen die eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung und dem Erstarken von Hass und Hetze. Würden Sie das auch so einordnen?
Genau, also die Junge Alternative ist sowas, sie selber sagen, sie sind der Innovationsmotor. Ich würde es eher sagen, sie sind der Radikalisierungsmotor der AfD. Sie probieren Sachen aus, die dann später von der AfD übernommen werden. Und dazu gehört auch, dass sich mit rechtsextremen Vorfeldorganisationen, wie sie das nennen, zu vernetzen und mit denen gemeinsame Sache zu machen. Und wenn deren Konzepte ganz gut funktionieren, dann übernimmt die Mutterpartei das. Und deshalb sind sie enorm wichtig für die Partei, um Konzepte bei der Radikalisierung zu erproben.
Es läuft ja gerade ein Gerichtsverfahren rund um die Junge Alternative für Deutschland. Der Bundesverfassungsschutz hat sie als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen hat sie geklagt. Das Verfahren ist noch offen. Wie realistisch wäre es denn, die Junge Alternative zu verbieten?
Da die Junge Alternative anders als die AfD keine Partei ist, ist ein Verbot einfacher. Das hat die Innenministerin ja auch gesagt, dass so ein Verbot schneller durchzuführen ist als so ein langwieriger Prozess eines Parteienverbotes. Trotzdem ist das mit Hürden verbunden. Und das ist ja auch gut so, dass nicht einfach ein Innenministerium einen Verein, den sie nicht mögen, um es flapsig zu sagen, verbieten können. Es muss aber auch politisch genau abgewägt werden, weil ein Verein verbieten ist das eine, aber eine Parteijugend zu verbieten ist was anderes, was auch Implikationen mit sich bringt, die man wirklich gut abwägen muss.
Welche Implikationen sind das?
Die AfD wird dann das Narrativ fahren, wir als Opposition werden eingeschränkt, wir werden verboten, weil die Regierung sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Und das verfängt bei vielen auch. Und deshalb würde ich schon dazu raten, sich sehr genau zu überlegen, ob man eine Parteijugend verbieten will, ist was anderes, als ob man eine rechtsextreme Kameradschaft verbietet. Selbst wenn sie inhaltlich das Gleiche machen, ist es nicht ein und dasselbe.
Jetzt ist die Jugendorganisation also ein Katalysator für die übergeordnete Partei. Das haben Sie eben schon mal erklärt. Wenn es jetzt zu einem Verbot der jungen Alternative käme, welche Konsequenzen hätte das denn dann für die Partei AfD insgesamt?
Also erstmal ist davon auszugehen, ohnehin sind schon viele JA-Mitglieder in der Partei. Die wenigen, die es noch nicht sind, würden in die Partei eintreten. Aber die Nachwuchsförderung würde der Partei viel, viel schwerer fallen. Sie können nicht einfach eine neue Nachwuchsorganisation gründen, weil man darf dann nicht, wenn ein Verein verboten ist, einen identischen Verein neu gründen. Und das würde die Partei schon hart treffen, weil sie hilft als selbsternannter Innovationsmotor, junge Leute in die Partei zu bringen. Sie ist sehr präsent bei Social Media. Sie machen viele Social Events mit Kampftraining, wo sie junge Leute ansprechen. Und sie haben eher natürlich ein Gefühl dafür, wie junge Leute angesprochen werden, sind sehr stark auf TikTok präsent. Und das würde der AfD schon sehr schaden, wenn die Partei Jugend verboten würde.
Wie realistisch wäre ein Verbot der jungen Alternative für Deutschland? Einschätzung dazu von Jan Riebe, Bildungsreferent der Amadeo-Antonio-Stiftung. Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht gehört ihr ja auch zu denen, die sich jetzt gerade im Januar, ne, weil ihr irgendwo im Hinterkopf noch diese Neujahrsvorsätze habt, haha. Vielleicht gehört ihr also auch zu denen, die nach längerer Abwesenheit mal wieder beschlossen haben, ins Fitti zu gehen, ins Fitnessstudio oder auch zum Sportverein. Und wenn ihr dann noch Leute trefft, die ihr kennt und mögt, dann geht ihr nach dem gemeinsamen Sport, nach den gemeinsamen Aktivitäten ja vielleicht noch was trinken. Aber Alkohol und Sport ist nicht so richtig der ideale Mix. Justus Wolters aus dem Nova-Team. Macht der Wein oder das Weizen nach dem Sport vielleicht sogar den Trainingseffekt kaputt?
Ja, also damit macht man sich tatsächlich davon was kaputt. Das liegt daran, dass der Körper nach dem Sport sowieso schon ganz viel arbeitet. Und da packt man dann einfach noch eine andere Aufgabe obendrauf, die der Körper zuerst erledigen muss. Ich habe darüber mit Gabi Petziner gesprochen. Die hat eine Praxis für Sport- und Ernährungsmedizin in Bonn. Und die sagt, wegen dem Alkoholabbau vernachlässigt der Körper den Rest.
Der ist jetzt einfach abgelenkt. Er hat jetzt was anderes zu tun. Der muss sich jetzt erstmal um das Ethanol kümmern, was weg muss. Und kann sich dann halt nicht um diese anderen Baustellen kümmern, die ja auch zu machen wären. Die Regeneration, die Reparatur an der Muskulatur, das Auffüllen der Kohlenhydratspeicher und so weiter und so fort.
Zudem entzieht Alkohol dem Körper Wasser. Und das ist ganz wichtig nach dem Sport, um all die Prozesse, die da im Körper ablaufen, am Laufen zu halten.
Was ist denn jetzt explizit mit Bier? Also dem sagen ja manche Menschen auch gesunde Eigenschaften nach dem Sport. Ist da was dran?
Ja, also gesunde Eigenschaften mag es haben. Trotzdem ist es direkt nach dem Sport auch nicht gut, denn auch Bier enthält Alkohol und bremst die anderen Vorgänge im Körper. Außerdem verliert der Körper auch hier einfach viel Wasser.
Und was ist mit alkoholfreiem Bier? Also der Werbung und so, ne, heißt ja immer empfohlen. Isotonisch und so weiter.
Ja, das hat zwar den Vorteil, dass der Körper keinen Alkohol zu sich nimmt. Richtig toll ist es aber laut Gabi Petziner auch nicht.
Bier, also auch alkoholfreies Bier als isotonisches Getränk, da halt jetzt nicht so viel davon, eben weil es halt diesen harmtreibenden Effekt hat. Also man scheidet auch nach einem halben Liter alkoholfreiem Bier mehr Flüssigkeit aus, als man reingegossen hat.
Also auch hier das Problem, dass der Körper einfach zu viel Flüssigkeit verliert.
Okay, gut. Also wir machen einfach mal einen Haken hinter diese beiden Getränke. Was kann ich denn idealerweise trinken nach dem Sport?
Ja, da gibt die Sportmedizinerin einen ziemlichen Basic-Tipp.
Also das beste Sportgetränk, da gab es mal eine Studie in der Sporthochschule, ist eigentlich die dünne Apfelschorle mit einer Prise Salz drin.
Also Apfelschorle gepimpt mit einer Prise Salz, so für diese Elektrolyte. Damit gleicht der Körper dann den Flüssigkeitsverlust am besten aus.
Diese Prise Salz, das muss ich mir merken, das hatte ich bisher noch gar nicht im Blick, aber schmeckt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen besser. Apfelschorle, merken wir uns also, das Getränk der Wahl. Was ist denn, ne, mit den Getränken, die angeblich isotonisch sind, die auch so beworben werden? Bringt das was?
Ja, also die sind definitiv besser als alles mit Alkohol. Aber auch hier gibt es ein paar Fallstricke. als isotonisch werden erstmal Getränke bezeichnet, die eine ähnliche Zusammensetzung wie unser Blut haben und deren Inhaltsstoffe deshalb schnell vom Körper aufgenommen werden können. Häufig sind diese Getränke aber sehr künstlich mit vielen Zusatzstoffen und enthalten auch noch ganz viel Zucker, was wiederum dann nicht so hilfreich ist fürs Erreichen unserer sportlichen Ziele.
Okay, Justus, halten wir mal fest. Man kann jetzt nach dem Sport wahnsinnig vernünftig sein, ne, und sich das alles merken und denken, yeah. Und dann kommt irgendwie der Moment, wo du denkst, ich hätte jetzt aber doch einfach Bock, irgendwie noch was mit Alkohol zu trinken. Was bleibt denn dann übrig?
Ja, also die Sportmedizinerin sagt dazu, wenn man mal Lust hat, was Alkoholisches zu trinken, so dann go for it. Da sollte man einfach abwägen, so zwischen einem sozialen Miteinander, aber auch natürlich reflektieren von sozialem Druck und einfach den individuellen Trainingszielen. Für die gesundheitlichen Aspekte empfiehlt sie aber an dem Tag, wenn man Sport gemacht hat, im besten Fall nichts Alkoholisches mehr trinken. Gleiches gilt übrigens auch für vor dem Training, also mit Alkohol im Blut, vielleicht auch wenn man noch ein bisschen Kater hat. Sport treiben ist da nicht so ratsam. Der Körper ist dehydriert und mit dem Alkoholabbau beschäftigt, deshalb lieber warten, bis man dann wieder nüchtern ist.
Nach dem Sport Alkohol zu trinken mindert den Trainingseffekt und macht unserem Körper das Regenerieren schwer. Es muss aber auch jetzt nicht komplett ausgeschlossen werden, ne? Denn manchmal machen wir Sport und dann kommt die nette Runde und dann sitzt man eben doch zusammen und trinkt ein Gläschen, weiß ich nicht, Wein oder Bier oder wie auch immer. Über die Vor- und Nachteile haben wir gesprochen mit Justus Wolters. Dank dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wegen Überfüllung geschlossen. Das hat man bei Demos auch eher selten, ne? Diese Ansage, so wie gestern in München.
Hinter mir laufen die ganzen Leute vom Siegestor wieder weg von der Demo. Es ist nämlich so, dass diese Demo so voll war, jetzt schon nach einer Stunde, dass einige Leute jetzt eben die Demo erstmal eher verlassen.
Ja, und die verlassen die Demo gegen Rechtsextremismus und Faschismus, weil eben viel zu viele Leute auf einmal dabei sein wollten. Polizei und Feuerwehr haben dann gestern in München gesagt, also sorry, aber wenn das so viele Menschen sind, dann können wir einfach nicht mehr für die Sicherheit sorgen oder die garantieren. Jetzt gibt es, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, große Unterschiede zwischen den Zahlen dieser Demonstrationen, wie viele wirklich da gewesen sind bei allen Demos am Wochenende. Die Veranstalter nennen oft mehr als die Polizei, also da gehen die Zahlen wirklich auseinander. Wie werden die denn eigentlich ermittelt? Nova-Reporter Martin Krinner hat mal durchgezählt.
Es war voll gestern Nachmittag in der Münchner Innenstadt. Angemeldet waren 25.000. Als die Polizei 100.000 gezählt hat, hat sie den Zug der Demo abgesagt. Der sollte nämlich unter anderem am Haus der Burschenschaft Danubia vorbeigehen, die vom Bayerischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschätzt wird. Und das war den Verantwortlichen dann doch zu heikel. Und die Veranstalter gehen sogar davon aus, dass es nicht nur 100.000 Leute waren, sondern ganze 250.000. Jetzt ist schon klar, so eine Demo ist natürlich kein Fußballspiel, da gibt es kein Stadion mit einer festen Zahl von Plätzen und Tickets. Aber wenn die Zahlen so krass auseinandergehen, wenn der eine 100.000 zählt und der andere mehr als das Doppelte, dann ist das zwar keine Seltenheit.
Dass wir einen Unterschied haben, das ist schon durchaus normal, ja.
Dann stellt sich aber schon mal die Frage, wie kommen diese Zahlen denn eigentlich zustande? Stefan Poppe ist Soziologe und Fachmann für Statistik an der Uni in Leipzig und er hat sich intensiv mit den Teilnehmerzahlen bei Demos auseinandergesetzt.
Also zählen kann man natürlich nicht jeden, das wäre natürlich die allerbeste Methode. Man könnte jetzt plötzlich solche Gatter aufstellen, wo jeder durchläuft, aber das würde die Demo eher behindern. Bei so einer großen Demo gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn die Leute sich am besten auf einen großen Platz versammeln und da eine Abschluss- oder Anfangskundgebung haben, dann kann man zum Beispiel die Fläche ausmessen. Sagen wir mal 100.000 Quadratmeter bedeckt die Menschenmenge. Und wenn wir das dann mit einer Dichte multiplizieren, die wir auch schätzen müssen, sagen wir 1,5, dann wissen wir, dass es 150.000 sind.
Wichtig ist bei so einer Messung, oder sagen wir besser bei so einer Schätzung natürlich, dass die Dichte halbwegs stimmt. Wenn die Leute nämlich einigermaßen Platz haben und sich locker nebeneinander aufstellen können, mit etwa einer Armlänge Abstand, dann geht man davon aus, dass auf jedem Quadratmeter etwas mehr als eine Person steht. Bei mehr Andrang, wenn die Leute also etwas enger beieinander stehen, so ähnlich wie bei einem Konzert, dann sind es eher 4 Leute pro Quadratmeter.
Das ist, wenn die Menschen wirklich stehen.
Und bei einer guten Schätzung der Dichte ist das auch halbwegs zuverlässig, meint Stefan Poppe. Die zweite Methode benutzt man dagegen, wenn die Leute nicht an einem Ort stehen bleiben, sondern sich bewegen, zum Beispiel bei einem Demozug durch die Stadt. Und auch bei dieser Hochrechnung kommt es jetzt wieder auf die Details an.
Dann kann man sich tatsächlich an den Rand stellen und den Demozug an sich vorbeiziehen lassen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten zu schätzen. Eine Möglichkeit ist natürlich irgendwie diese Reihenzählmethode. Man zählt halt, wie viele Reihen an Menschen ziehen vorbei, multipliziert das dann wieder mit einer Schätzung, wie viele Menschen pro Reihe. Das ist das, was Behörden auch tun. Diese Methode ist nicht ganz zuverlässig. Deswegen versuchen wir dann eher wirklich direkt zu zählen. Das machen wir dann mit solchen Klickern und versuchen dann so eine Art Stichprobe hochzurechnen, wie viele Menschen es dann tatsächlich waren, die an einem vorbeigezogen sind.
Allerdings, es gibt keine Behörde, die solche Zahlen offiziell erheben würde. Das, was danach veröffentlicht wird, ist häufig eher so eine Bauchschätzmethode. A sagt 30.000, B sagt 70.000. Und wenn sich die beiden halbwegs miteinander verstehen, dann einigt man sich am Ende eben auf die Mitte bei 50.000. Und Stefan Poppe meint, dass der Messfehler regelmäßig bei 20-30% liegt. Also schon ganz ordentlich. Trotzdem spielen solche Zahlen natürlich eine Rolle, denn die Polizei braucht wenigstens eine grobe Vorstellung davon. Sie muss ja wissen, wie viele Polizisten sie in den Einsatz schicken muss. Und für die Veranstalter ist es natürlich der wichtigste Wert dafür, wie gut sie mit ihrer Sache ankommen. Deswegen wird man eventuell in Zukunft mit der entsprechenden Technik noch etwas zuverlässigere Schätzmethoden verwenden, meint Stefan Poppe.
Ich denke ja, also es gibt da ganz viele Ansätze. Über Bilderkennung passiert sehr viel. Dann kann man auch so Metadaten nutzen. Wie viele Menschen haben irgendwelche Verkehrsmittel genutzt? Diese Daten werden ja auch immer mehr bereitgestellt. Man könnte auch gucken, wie viele Leute haben hier Bluetooth an. Da gibt es auch Forschung zu. Dass man das dann hochrechnet, wenn jeder Dritte hat sein Bluetooth an, dann brauche ich nicht mehr abzugreifen, wie die Bluetooth-Signale sind da in einer gewissen Gegend. Ja, ich denke, das ist, dass halt immer besser wird, die technischen Möglichkeiten. Aber sie sind natürlich auch erstmal mit dem Aufwand verbunden und müssen auch erst erprobt werden. Also ich bin da optimistisch, dass wir da Fortschritte sehen werden.
Bis dahin müssen wir die Zahlen, die jetzt kursieren, aber als das nehmen, was sie sind, nämlich grobe Schätzungen. Und uns damit zufrieden geben, dass es gestern in München echt viele waren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und auf einmal ist alles weg. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig heute Morgen. Als wäre da wirklich jemand über Nacht mit einem Föhn so durch die Straßen gelaufen, um alles wegzuschmelzen. Der Schnee von Mitte der Woche hat sich wirklich komplett verabschiedet. Das schöne Weiß ist nicht mehr da. Dafür ist es jetzt weiter schmuddelig. Und nass. Björn Goldhausen von wetteronline.de kann uns mehr dazu sagen. Björn, warst du das mit dem Föhn?
Richtig, genau. Ich bin heute Nacht durch Deutschland gerannt und habe alles weggeföhnt. Nein, ich hatte Unterstützung. Das war der schöne Wind, der das Ganze gemacht hat. Man hat es ja gestern Nachmittag teilweise im Nordwesten schon gemerkt, der Wind legt zu. Und in der Nacht hat er noch eine Schippe draufgelegt, war jetzt nicht mega stürmisch. Aber eben Wind und Plustemperaturen sind der Schneekiller schlechthin und dann ist der Schnee schneller weg, wie man gucken kann.
Und wo kommt der Wind her und vor allen Dingen die höheren Temperaturen?
Ja, die Wetterlage, die hat sich jetzt in den letzten Tagen quasi um 180 Grad gedreht. Hatten wir es eingangs des letzten Wochenendes wirklich noch mit einem Nord-Nordostwind zu tun, der uns diese eisige Luft gebracht hat. Ja, hat sich der Wind am Wochenende einmal komplett gedreht und schon am Sonntag in der Höhe vor allen Dingen ziemlich milde Luft rangeführt. Und die hat jetzt im Laufe der Nacht mit Hilfe des Windes dann auch den Boden erreicht. Und dementsprechend ging es dann innerhalb von 24 Stunden vom Hochwinter in den gefühlten Vorfrühling.
Und das ist für diese Jahreszeit ein normales Wetterphänomen oder wie ordnet ihr das ein?
Ja, eigentlich grundsätzlich schon. Also diese Wetterwechsel sind ja bei uns im mitteleuropäischen Winter gar nichts Besonderes. Und wenn der Wind dann eben mal dreht und stramm aus Südwesten kommt, dann schnellen die Temperaturen auch in die Höhe. Und das erleben wir jetzt gerade. Also von daher, so besonders ist es nicht, aber eben komplett anders als in den vergangenen Tagen.
Und das betrifft wirklich komplett Deutschland oder haben wir noch irgendwo eine Region, die sich da so ein bisschen ausschleicht?
Ja, wir haben wettertechnisch jetzt ganz aktuell so wirklich das gallische Dorf noch ganz im Südosten Bayerns, Niederbayern. Da hält sich so ein bisschen die Kaltluft noch und hier und da gibt es da sogar auch noch gefrierenden Regen. Im Laufe des Abends und der Nacht wird die Kaltluft dann aber auch da vertrieben. Und dann haben wir ja in ganz Deutschland Plusgrade und Tauwetter.
Kann es denn nochmal so richtig weiß werden oder auch so richtig kalt? Oder sind wir jetzt schon in so einer Phase, wo man so ungefähr sagen kann, naja, also so irre Minustemperaturen und so viel Schnee kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr?
Naja, es kann schon noch. Wir haben ja jetzt erst Ende Januar, sind mitten im Hochwinter. Wenn wir jetzt 3-4 Wochen weiter wären, dann würde ich schon fast sagen, okay, wird schwierig, dass wir das jetzt nochmal erleben. Aber ich sag mal so, bis Ende Februar ist noch ganz viel drin. Was man aber jetzt aktuell und in der nächsten Zeit schon merkt, wenn sie denn mal am Himmel zu sehen ist, die liebe Sonne, ja, die steigt schon höher am Himmel. Und das jetzt eben von Tag zu Tag und sie entwickelt auch mehr Kraft, spüren wir dann vor allen Dingen im Laufe des Februars, wenn die Tage auch wieder immer länger werden. Das heißt, die Tage des Winters sind dann irgendwann schon gezählt. Noch wäre es aber zu früh, um dem Winter einen Knockout zu geben.
Björn, da merke ich mir einfach, du bist der Mann mit den Föhn. Wenn dir langweilig ist und du nichts anderes zu tun hast, läufst du durch die Straßen und erklärst uns nebenbei noch das Wetter. Danke dir.
Gerne, gerne. Bis dann. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.